So, schön. Ich freue mich, heute hier zu sein. War gestern noch auf einer Kinderbibelwoche in Schmalkalden und schön, heute hier bei euch zu sein. Ist gar nicht so weit für mich gewesen, ne? Hartenstein plus 20 Minuten gebraucht. Da wohne ich mit meiner Familie. Meine Frau heißt Doris und von daher konnte ich mir das gut merken, dein Name. Meine Kinder sind tatsächlich jetzt schon alle Teenies. Also gibt ja nur eine kurze Zeit, wo alle Teenies sein können. Die Große rutscht bald raus, die ist 19, die Mittlere 17 und der Noah ist 14. Und ganz spannend, also das ist ein spannendes Alter für alle Beteiligten, also die Kinder und die Eltern. Genau, meine Frau ist Arzthelferin unten in Hartenstein und ich bin Familienreferent beim Deutschen Christlichen Technikerbund. Das ist ein Verein, der den Namen schon sehr, sehr lange hat. Seit 1904 gibt es den. Und Studenten aus Mittweida, Bielefeld und Berlin haben den damals gegründet, um an technischen Hochschulen den Glauben vorzustellen. Also die haben gesagt, die Techniker, die ticken ein bisschen anders. Die kann man nicht so erreichen wie die Sozialpädagogen. Und dann wurde der Verein gegründet. Und seitdem sind wir da unterwegs und versuchen, den christlichen Glauben vorzustellen, also ein ganz normales Missionswerk in Deutschland an Hochschulen. Und zum anderen wollen wir natürlich auch die, die Christen sind, an Hochschulen zusammen sammeln und dass die dann gemeinsam für ihre Hochschule und ihre Kommilitonen beten. Genau, und ich glaube, der Mario Kunze, der war schon in eurer Jugendstunde. Also mein Kollege, ne? Da hinten sehe ich nicken. Das ist mein Kollege. Und dann habe ich noch eine Kollegin, die unter Studenten unterwegs ist. Von daher gibt es schon eine kleine Verbindung hierher. Und in Hormersdorf hatte ich ja auch schon mal einen Tag mitgestaltet. Genau. Ich habe noch ein paar Hefte mit. Wenn ihr rausgeht, könnt ihr gerne euch das aktuelle Heft vom Deutschen Christlichen Technikerbund mitnehmen. Da sind immer so Vorträge drin, die mal gehalten wurden. Und dann können die Freunde aus ganz Deutschland das nachlesen. Der Sitz ist in Korntal bei Stuttgart, da tummelt sich ganz viel Christliches da unten und habe da eine Zeit lang gewohnt, Töchter sind auch da geboren, werden in der Schule verlacht als Baden-Württemberger, nee, so schlimm ist es nicht. Genau, und der Noah ist dann aber hier geboren. Ihr startet ja dann in die Kinderferientage, ne? Und wisst ihr, was euch erwartet, von wem ihr da hört, also welche Person da euch vorgestellt wird? Ja? Elisa, genau. Und verwechselst du den manchmal mit einem Elia? Oder nicht so sehr? Ich muss mich immer voll konzentrieren, wer ist jetzt wer? Der Elisa ist also der Zweite. Also erst war Elia und dann kommt Elisa. Und ich mal euch dazu ein Bild zu der Geschichte, die ich euch erzähle. Weil der Elisa, das ist eigentlich eine coole Socke. Also wie der berufen wurde, also wie das mit dem Elisa losging, das ist einer der war nämlich ein Fleißiger. Der Elisa, von dem heißt, der hat auf dem Feld gearbeitet, der hatte Angestellte, die für ihn gearbeitet haben, also ziemlich viele sogar, und hat aber selber mitgemacht. Also der hat selber mit auf dem Acker mitgearbeitet. Und dann kam der Elia vorbei und hat ihn berufen. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Da kommt er und hängt dann seinen Mantel über. Und das heißt so viel wie, sei mein Nachfolger. Also ich möchte gern, dass du mein Schüler wirst. Also so Elia, der Lehrer, Elisa, der Schüler oder der Jünger oder der Menti, genau, der dann mit ihm unterwegs ist. Und das ist eigentlich, wenn man sich überlegt, der Elisa, also ein Fleißiger, der viel macht und wie er so gelebt hat, wissen wir, dass er Gott auch ganz dolle lieb hatte. Ist das eigentlich schon so das erste Kennzeichen auch für uns als Christen? Also ein Kind Gottes muss natürlich Gott lieb haben, also Jesus lieb haben. Und der Fleiß, das ist auch ein Kennzeichen von einem Christen. Also wenn Christen nämlich so Drückeberger sind und denken immer, ah, das sollen die anderen machen, irgendwie denke ich, da haben sie manches noch nicht verstanden. Also der Elisa war ein Fleißiger, der Gott lieb hatte. Und wie hieß sein Vorgänger? Ja? Elia, genau. Und weißt du, wie der von der Erde verschwunden ist? Ja? Der ist dann hochgewandert. Also der feurige Wagen, der Elisa ist sozusagen abgeholt worden von so einem feurigen Wagen. Und dann, also ich würde da die Pferde malen, aber leider ist da gerade mein Bild zu Ende. Nee, Pferde kann ich nicht malen. Pferde kann ich nicht malen. So. Und der ist mit dem feurigen Wagen geholt worden und ist da, warte, ich mal noch ein paar Flammen ran, damit wir das noch deutlicher, wo jetzt die Flammen waren, das weiß ich nicht so genau, war nicht dabei. So, der ist also mit dem feurigen Wagen fort und kurz vorher hat er dann noch den Mantel dann für immer bekommen und hatte dann, also als Elia fort ist, den Mantel von Elisa hatte dann den Mantel von Elia und als er dann zurückgegangen ist, musste er wieder durch den Jordan und schlägt mit dem Mantel auf den Jordan und dann teilt er sich und Elisa kann genauso wie Elia trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Der Elisa, der hat ganz viele Wunder zu seinen Lebzeiten vollbracht und eins sogar nach seinen Lebzeiten. Also das müsst ihr euch mal die Woche erzählen lassen. Ganz, ganz spannend. So, jetzt war also Elia in der Situation noch relativ jung. Also, wir wissen es nicht genau, aber jedenfalls hat er hinterher noch 50 Jahre gelebt und gewirkt. Also, der war noch 50 Jahre aktiv. Vielleicht war er 30, vielleicht war er auch 35, ich weiß es nicht. So in dem Dreh. So, also, sein Vorbild ist gerade entrückt worden mit dem feurigen Wagen fort und dann den Jordan geteilt. Und dann kommt unsere Geschichte, die wir heute betrachten wollen. Und zwar steht die im 2. Könige 2, sind eigentlich zwei kleine Geschichten, die aber, wo ich gemerkt habe, die gehören schon richtig dolle zusammen. Wir gucken uns mal die erste an. Ich lese mal den Text vor. 2. Könige 2, ab Vers 19. Die Männer der Stadt sagten zu Elisa, sieh doch, die Lage der Stadt, also Jericho, ist gut, wie mein Herr sieht. Aber das Wasser ist schlecht. Darum kommt es im Land zu Fehlgeburten oder zu Misserträgen. Also weder das Getreide ist gewachsen und sogar noch Fehlgeburten. Also ein ganz schlimmes Wasser, verseucht sozusagen. Da sagte er, bring mir eine neue Schale und tu Salz hinein. Und sie brachten es ihm. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers, warf das Salz hinein und sagte, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund bis zu diesem Tag nach dem Wort, das Elisa gesagt hat. Also der Elisa kommt also in eine Gegend von Jericho und hat dort ein paar Leute, also vielleicht waren das Leute, die ihn, oder sicherlich waren das Leute, die ihn kannten. Und die sind zu ihm gekommen und haben gesagt, du, das ist eigentlich echt schön hier, fast so ein bisschen wie Dorf Chemnitz, hat einen Fluss, hat einen Bach. Ich habe überlegt, entspringt hier die Chemnitz oder ist doch eher die Zwönitz, oder? Also, Jericho. Und da ist ein Fluss und das Wasser ist halt ziemlich, bin ich das? Ist halt ziemlich schlecht. Es kommt halt leider zu viel schlechten Erträgen und sogar das Wasser ist so, dass die Frauen keine gesunden Kinder zur Welt bringen können. Und dann sagt der Elisa was ganz Verrücktes. Bringt mir doch bitte Salz. Bringt mir eine neue Schüssel, haben wir gehört, eine neue Schüssel Salz. Und Kinder, wofür brauchen wir denn Salz? Ja?
Das Wasser.
Na, hier in unserer Geschichte, oder für welches Wasser? Fürs Nudelwasser zu Hause, ne? Fürs Nudelwasser brauchen wir Salz, nicht zu wenig. Ich könnte jetzt gerade eine Geschichte erzählen von einem Bibelschüler, der bei uns gewohnt hat. Ich sage ja keine Namen. Also wir haben immer mal Bibelschüler bei uns zu Hause wohnen und die sind ziemlich jung und dann sollte der eine Nudeln kochen und hat Nudelwasser machen wollen. Hat Abitur gehabt mit, ich glaube, 1,2 oder sowas und dann hat er die Bedienungsanleitung hinten drauf gelesen. Studiert jetzt was Technisches. Und dann hat er sich aber um eine Kommastelle verrechnet und hat dann da halt in einem Liter Wasser die das Kilo Nudeln also kochen wollen. Das war mehr ein Anbraten. Und so. Also für Nudelwasser brauchen wir Salz. Wo brauchen wir denn noch Salz? Ja.
Bei den Eiern.
Bei den Eiern obendrauf. Ne? Gab es heute früh ein Ei bei dir? Frühstücksei? Schön. Genau, ganz lecker. Wo braucht man noch Salz? Kommt, ja. Zum Würzen, genau, ja. Und im Winter, wo braucht man denn im Winter ganz viel Salz? Ja. Zum Straßen, was soll da passieren? Genau, das soll also das Eis schmelzen, ne? Dass die Autos da gut fahren können und die Fußgänger gut laufen können. So, und da fällt mir was ein. Laufen zwei Eisbären durch die Wüste. Sagt der eine Eisbär zum anderen Eisbär, boah, müssen die harte Winter haben, so viel wie die hier streuen. So, also Salz zum Streuen. Aber damals hat der Elisa Salz gebraucht, eine ganze Schüssel voll Salz gebraucht und hat das dort reingekippt in das Wasser. Und früher in der Bibel gab es Salz auch, also es gab viel Salz sogar. Es gab sogar einen Salzbund, also wenn man die Mosebücher anguckt, gibt es ja verschiedene Bünde und da gab es einen Salzbund. Und eine Sache, da ist Salz ganz, ganz wichtig. Und zwar, wenn die Priester geopfert haben, musste tatsächlich an jedes Opfer musste Salz. Also in Levitikus 2, Vers 13, wer das mal nachlesen will, steht, dass die Opfer dass da Salz dran sollte. Und ist mir tatsächlich erst in der Vorbereitung von der Geschichte jetzt hier so aufgegangen. Also, wenn kein Salz dran war, war das Opfer nicht gültig. Deshalb war es auch ein Gebot, dass die das Salz immer geliefert bekommen haben. Also es war verboten, die Salzlieferung einzustellen, weil ja sonst kein Salz da gewesen wäre und das Opfer dann nicht vollkommen, nicht gültig geworden wäre. So, der Elisa gibt also Also mein Handy ist es nicht, das liegt woanders. Egal. Der Elisa gibt also das Salz da rein und dann passiert das Wunder. Elisa gibt das Salz da rein und es passiert ein Wunder. Und warum passiert ein Wunder? Das ist jetzt kein Zaubersalz oder sowas, sondern es steht in unserem Text, weil der Herr es gesagt hat. Also nach dem Wort des Herrn. Also Elisa hat es zwar da reingekippt, aber das, was da passiert ist, das hat Gott gemacht. Und es ist dann so, dass also alle Felder und alles, was da so gewachsen ist, das ist dann besser gewachsen oder überhaupt. Es hatte Erträge, das Getreide hatte Erträge und die Geburten sind also auch so geworden, dass es also keine Fehlgeburten mehr gab, sondern einfach, dass das Wasser gesund war. So, ich mache hier mal noch, soll ein Getreide sein, ja, kurz vor der Ernte. So, und eigentlich muss ich dann auch noch ein paar Kinder ranmalen, weil es ja dann, ab dann, ganz viel gesunde, kleine, Neugeborene gab. So, ihr könnt das bestimmt schöner, aber naja, ich muss es machen. So, dann haben wir hier unsere, also die Früchte von dem, dass Elisa das Salz da rein tut, das Wasser gut wird, entsteht ganz, ganz viel Segen. Ganz, ganz viel Segen. Und das ist eigentlich so, dass das Schöne, es entsteht Segen, wenn der Mann Gottes aktiv wird, die Nähe, der hat ja eine ganz große Nähe zu Gott und das ist also sehr, sehr, sehr schön, ein reicher Segen. Und die Leute, die da in Jericho gewohnt haben, die haben gesagt, boah, jetzt können wir in der Stadt wohnen bleiben, weil es einfach möglich ist. Gutes Wasser, gute Erträge, Familie gesund, was will man mehr? So, der junge Elisa war bestimmt wahnsinnig voller Freude, also übersprudelnd, dass Gott ihn so gebraucht. Und unmittelbar danach, er geht also von Jericho weiter, kommt eine Geschichte, da wünscht man sich als Prediger nicht drüber predigen zu müssen. Es gibt so 2, 3 Predigtexte da. Die schiebt man lange vor sich her und das ist tatsächlich einer. Aber man wächst ja mit seinen Herausforderungen und es ist Gottes Wort. Und wir müssen, wenn wir die Bibel lesen, uns immer daran erinnern, das ist Gottes Wort. Und wenn ich nicht klarkomme damit, dann muss ich mich dem unterordnen. Also es muss stehen bleiben. Ich kann dann nicht sagen, okay, oh, das streiche ich raus oder das lasse ich weg oder das zählt nicht mehr, sondern ich muss vielleicht mein Gottesbild überdenken oder muss überlegen, ja, was bedeutet das jetzt oder was könnte das bedeuten und was heißt das heute, damals und so weiter. Aber das ist Gottes Wort. So, jetzt seid mal gespannt, was da passiert. Also das Wasser wurde gesund, bis auf den Tag nach dem Wort, das Elia geredet hatte. Und er ging von dort hinauf nach Bethel. Bethel war ja ursprünglich eine richtig tolle Stadt, also eigentlich ein Ort der Begegnung, Gott ist da. Dann ist aber dort ganz viel Schlimmes passiert, Götzendienst zog ein, ganz, ganz viel Götzendienst, also die haben dort anderen Göttern geopfert und also gruselige Sachen gemacht. Ist Gott wirklich in Gräuel geworden, dieser Ort. Also das ist nicht mehr so, wie es ursprünglich gedacht war. Und das muss man wissen, Bethel ist also jetzt nicht so wie Jerusalem oder so, sondern ein Ort des Götzendienstes und des Wiedergöttlichen. Genau, so und dort ging er halt vorbei. Wie er nun auf den Weg hinaufging, kamen kleine Jungen, steht in meiner Übersetzung, aus der Stadt heraus und spotteten ihn und sagten zu ihm, komm herauf, Kahlkopf, also Glatzkopf. Er aber wandte sich um, sah sie an, verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen 2 Bären aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Und er ging von dort weg zum Berg Karmel und von da kehrte er nach Samaria zurück. So, was ist denn mit diesem Text? Aber es ist eigentlich ein Prinzip, was sich durch die ganze Bibel zieht. Also wir haben hier eine Geschichte, also wir befinden uns übrigens 850 Jahre vor Christus, also gar nicht so lange her. Und ich versuche es mal, ist gar nicht so einfach, aber ich Versuch's mal. Vielleicht so hier. Ja. So. Erkennt ihr es? In einem Strich. Ist ein Eisbär? Ich habe hier braune Farbe, Bruder. Nee, lass mal so. Ist eine Geschichte, da kommen diese Bären. Aber wieso so ein hartes Urteil? Was ist da der Hintergrund? Ich habe euch erzählt, Bethel ist eine sehr, sehr gottlose Stadt. Und Luther übersetzt das, dass das Knaben sind, die da kommen. Und diese Knaben, das ist ein Wort, das wird auch für junge Männer verwendet, die zum Beispiel schon mit in den Krieg gezogen sind. Also die Waffenträger von David waren Knaben. Der ist nun nicht mit einem Achtjährigen in den Krieg gezogen und der dann sein Schwert und Schild geschleppt hat oder so. Sondern man könnte sagen, das waren Halbstarke, also so 18- bis 22-Jährige. So wird dieses Wort Knaben sonst auch noch in der Bibel verwendet. So, also junge Männer, Halbstarke, jetzt noch keine 30, also ab 30 war man dann halt schon, also da hat man dann was gezählt am Ort. Und jetzt kommen eine ganze Herde, eine ganze Rotte, muss man sagen, eine ganze Rotte Halbstarker aus Bethel. Bethel, die Stadt, die sich gegen Gott gestellt hat. Das war also Programm. Und das, vielleicht waren es 50, vielleicht waren es 60 oder 70, ich weiß nicht. Jedenfalls über 40 sind da niedergestreckt worden von den zwei Bären. Was haben die denn so Schlimmes gemacht? Die haben, oh ja? Die haben ihn ausgelacht, die haben ihn verspottet. Also so richtig, richtig heftig. Ich hatte euch eingangs erzählt, dass der Elisa wahrscheinlich noch gar nicht so alt war, weil danach hat er noch 50 Jahre gelebt. Ich kann mal hier in die Runde gucken. Ein Kahlkopf, der um die 30 ist, gibt es auch in der Gemeinde nicht. Was? Also bei mir wird es dünn, bei mir wird es deutlich dünner jetzt, aber ich bin ja auch schon 45. So, Kahlkopf. Warum verspotten die den als Kahlkopf, Glatzkopf? Wenn wir gucken, im Alten Testament, was bedeutet das oder was galt für Propheten? Und da war es für Propheten so, dass es verboten war, sich das Haupt komplett kahl zu scheren, also so richtig runter zu rasieren, war nicht erlaubt für Propheten. Indem die Halbstarken jetzt rufen, Glatzkopf, Glatzkopf, sagen die, du bist kein Prophet. Also die erkennen ihn nicht an, die sagen, das, was du sagst, ist nicht von Gott, du bist einfach irgendein Mensch. Und also einfach ein ganz normaler Mensch, der nichts Besonderes hat, aber Elisa war ein Mann Gottes. Ein Mann Gottes, durch den krasse Wunder passiert sind. Also Gott hat Großes durch ihn getan. Natur, Wunder und später auch noch ganz viele. Also es wird eine richtig spannende Woche für euch, was da alles passiert ist. Vor allem das letzte Wunder. Ich weiß gar nicht, kommt es dran? Nächsten Sonntag. Gut. Ihr ladet euch immer für die spannenden, schweren Themen immer jemand ein. So, richtig so. Also, der hat sich also lustig gemacht, hat damit also nicht bloß den Elisa in den Dreck gezogen, sondern auch Gott mit reingezogen. Was hat der noch gesagt? Der hat gesagt, Kahlkopf, Kahlkopf. Und dann heißt hier in meiner Elberfelder, komm herauf, Kahlkopf. Also der ist ja schon hochgelaufen von Jericho nach Bethel. Was könnte das denn noch bedeuten? Und wenn wir dran denken, was kurz vorher passiert ist, Elia ist entrückt worden. Der ist also hinauf entrückt worden. Diese Halbstarken machen sich also einmal über ihn lustig und dann sagen, du, dein Mentor, dein Lehrer, der ist nicht wirklich entrückt worden. Der ist vielleicht irgendwo in der Wüste verloren gegangen, so wie die Prophetenschüler das ja auch gedacht haben. Kommt, lasst uns ihn suchen. Und dann haben sie ihn ein paar Tage lang gesucht und dann haben sie gesagt, okay, Elisa, du hattest wahrscheinlich doch recht, der ist entrückt worden. So, und die Halbstarken, die machen sich also auch wieder lustig und auch darüber sagen, also dein Prophet, dein Mentor, der ist nicht wirklich entrückt. Die machen also Gottes Wirken lächerlich und sagen, nee, das kann nicht sein. Und so ist halt dann dieses krasse Urteil, was da passiert, uns vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber wir haben im Neuen Testament auch einige vergleichbare Geschichten. Also, wenn man sich gegen Gott auflehnt, dass dann, Moment, ich muss das erst fertig malen, dann so, dass dann der Tod kommt. Also vielleicht erinnert ihr euch an Hananias und Sapphira. Die haben Gott belogen und Gott greift ganz, ganz stark ein. Oder die Jünger werden verspottet in einer Stadt und wie wollen die am liebsten reagieren? Die sagen, oh Herr, lass doch Feuer vom Himmel regnen, so wie bei Sodom und Gomorra. Also der Wunsch war da, aber der große Unterschied bei unserem Elisa ist, dass er es Gott überlassen hat. Er hat Gott alles überlassen. Er hat gesagt, Herr, mach du das. Also er hat zum Herrn gesprochen. Also der ist nicht selber aktiv geworden und hat die kurz und klein geschlagen, sondern er hat gesagt, Herr, mach du das. Richte du. Sorge du für Gerechtigkeit. Und so haben wir also auf der einen Seite ein sehr, sehr hartes Eingreifen von Gott, was zum Tod geführt hat. Und hier haben wir ein Eingreifen Gottes, was zum Leben geführt hat. Also es ist wieder mehr gewachsen, es sind Kinder geboren, es ist einfach gute Erträge, schönes Wohnen in Jericho, reicher Segen. Und gegen Gott auflehnen bringt Elend. Wisst ihr, das ist ein ganz, ganz typisches biblisches Prinzip. Ist eigentlich nichts, worüber wir uns groß staunen müssen. Wenn Paulus seine Briefe eröffnet, dann sagt er immer, Gnade euch und Frieden. Gnade euch und Frieden. So fängt er bei fast allen Briefen an, bei manchen kommt noch Barmherzigkeit zwischen rein. Aber Gnade euch und Frieden. Nirgendwo steht Frieden und Barmherzigkeit. Frieden und Gnade, sondern es steht immer Gnade und dann der Frieden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Wir müssen die Gnade Gottes erfahren und dann kommt der Frieden in unser Leben. Und ohne der Gnade Gottes kommt kein Frieden. Wir können uns zwar vielleicht Frieden wünschen oder Weltfrieden, wäre ja schön, aber solange der Mensch die Gnade Gottes nicht erfahren hat, kommt kein Frieden. Also der Mensch, der sich gegen Gott auflehnt, der wird keinen Frieden finden. Deshalb kann ich hier auch nicht einen Grabstein mit RIP, Rest in Peace, ranschreiben, weil der wird nicht in Ruhe, in Frieden ruhen, sondern es ist halt ein Urteil Gottes. Und das zieht sich bis heute durch. Es gibt einen Segen und es gibt einen Fluch. Und wenn wir jetzt Elisa angucken, der wollte das natürlich nicht. Der wollte nicht, dass diese über 40 jungen Leute da niedergestreckt werden und da umkommen. Weil Tod ist eigentlich nie Gottes Wunsch. Gott ist immer für das Leben. Das haben wir ja hier gesehen, dass Gott immer leben möchte. Und Gott möchte immer leben. Und das ist eigentlich auch so das, was Gott uns sagt. Das ist das, was Gott uns sagt, dass, und sein Wunsch von Gott an uns, Mal sehen, wer es von den Kindern als erstes lesen kann. Die dürfen das einfach reinrufen. Vielleicht können Sie es auch schon erraten. Das erste Wort ist... Ruhig lauter. Du sollst. Oh, ich habe es gehört. Du sollst leben. Ich stehe natürlich im Weg, ne? Du sollst leben. Du sollst leben. Das ist Gottes Wunsch für alle Menschen letzten Endes. Das ist das, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Wir machen noch mal einen großen Sprung nach vorn in der Bibel. Als Adam und Eva die Frucht nehmen, und was passiert dann? Dann passiert das, was Gott angekündigt hat. Er sagt, wenn ihr die Frucht nehmt, dann müsst ihr sterben. Also sie verlieren das Leben. Und das Leben, das geistliche Leben, also sie sind nicht tot umgefallen, wie bei Schneewittchen, als sie da in den Apfel beißen, sondern das geistliche Leben ging verloren von dem Zeitpunkt an. Und dann kommt 3.000-4.000 Jahre später Jesus auf die Erde und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das geistliche Leben, was am Anfang im Garten Eden kaputt gegangen ist, kann der Mensch durch Jesus Christus wiederbekommen. Gottes Wunsch ist, dass wir leben. Dass wir leben, das heißt, Leben heißt, wir richten uns nach Gott aus. Und dann zieht er in unser Leben ein, in unsere Familien. Es kann passieren oder es wird passieren, dass Gott mit seinem Frieden einzieht, Versöhnung passieren kann. Versöhnung zwischen zerstrittenen Geschwistern, sei es leiblich oder geistliche Geschwister. Wenn Gott einzieht, kann er Versöhnung und Heilung schenken, weil er gern unser Leben möchte. Und so kann ich jetzt von diesem alttestamentlichen Abschnitt aus 2. Könige, kann ich einen Bogen spannen zu unserem Herrn, wo wir schon ganz viele Lieder gesungen haben, zum Herrn Jesus, weil nämlich nur durch sein Werk, was er am Kreuz getan hat, ist dieses Leben möglich. Also wir haben hier eine Geschichte, wo wir denken, oh na, was soll das denn? Was hat es denn mit uns zu tun? Aber letzten Endes sehen wir entweder mit Gott Segen oder ohne Gott Fluch. Und Gott sagt immer wieder, ich möchte, dass ihr lebt. Ich möchte, dass ihr, ich möchte gerne in euer Leben hineinstrahlen und Versöhnung und Frieden bringen. Einmal mit Gott, aber natürlich auch zwischen den Menschen. Und so entscheidet sich das bis heute immer am Kreuz. Wie steht ein Mensch zu Jesus? Ist er für Jesus? Ist er für Jesus? Oder sagt er, nee, ich will Jesus nicht. Ich will lieber ohne Jesus. Und dann wählt er halt diese Seite. Und letzten Endes deshalb treffen wir uns in der Gemeinde, dass wir Gott besser kennenlernen. Deshalb machen wir Kinderferien, Bibeltage, dass das passiert, dass Kinder Jesus kennenlernen und er in ihr Leben kommt. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus Christus, hab vielen Dank, dass du leben willst. Du willst uns das bringen und in einer Fülle, wie wir es manchmal noch gar nicht fassen können. Und so können wir in dieser Geschichte sehen von Elisa, dass ja du auch Segen für uns parat hast und das möchtest, dass wir uns zu dir wenden. Und das wünsche ich mir so sehr für die Kinderferientage hier im Dorf Chemnitz, dass es passiert, dass Kinder dich annehmen und deine Kinder werden, Herr. Amen.